Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr wünschen mit dieser ersten Breitbandsendung 2016 Markus Richter
und Vera Lenz. Und Markus, während ich auf andere Weise zwischen den Jahren produktiv war und mich dabei erkältet habe, warst du beim 32. Chaos Communication Kongress, einer Veranstaltung, die der Chaos Computer Club immer Ende Dezember veranstaltet. Wie war's?
In drei Worten: eindrucksvoll, offen, groß. Fangen wir mal hinten an. Also groß, die sind ja im Hamburger Kongresszentrum seit 4 Jahren, also zum 4. Mal ist da, sind da hingezogen, weil in Berlin im BCC kein Platz mehr da war. Hatten im ersten Jahr 6.500 Gäste, dieses Jahr waren es über 12.000. Und damit ist das Haus da voll. Was ich finde, also ganz eindrucksvoll ist für ein Hacker-Event, wo sozusagen so viele unterschiedliche Menschen dann da sind. Es war sehr offen, das hat man schon an der Keynote-Speakerin gesehen, das war Fatuma Musa Afra, eine Frau, die geflüchtet ist aus Somalia und Kenia und dort die Eröffnungsansprache halten durfte auf einem Hacker-Event. Das ist wirklich, als ob jemand eine Liste genommen hätte und gesagt hätte, so, was müssen wir jetzt machen, um zu zeigen, dass wir wirklich offen für alle sind. Wir holen eine Frau, die ist schwarz, die ist Newcomerin, hat sie lieber als Flüchtlinge, möchte sie das sagen, und hatte halt eine wirklich sehr sympathische Eröffnungsrede gehalten. Es gab dort auch die Chaos-Patinnen, die für Neuankömmlinge gesorgt haben und in Kidspace. Also es war wirklich für alle gedacht. Es war im Prinzip eigentlich kein Hacker-Event, sondern ein, wie soll man sagen, Bevölkerungsevent. Für jeden war was da. Und eindrucksvoll natürlich wieder die Themenvielfalt. Es ging wieder natürlich um Sicherheitslücken, also Online- und EC-Banking, um Aufarbeitung vergangener Skandale. Zum Beispiel Dieselgate gab es, also dieses VW-Ding, wo VW betrogen hat bei dem Abgastest, wurde sehr eindrucksvoll aufgearbeitet. Es gab natürlich Jahresrückblicke, zum Beispiel über den NSA-Untersuchungsausschuss. Da gab es eine Lesung mit den lustigsten oder bedrückendsten Zitaten, je nachdem, wie man es sehen will. Und natürlich auch jede Menge gesellschaftliche und politische Themen, zum Beispiel auch über die Entwicklung Frankreichs zum Überwachungsstaat nach den Terroranschlägen. Und darüber sprechen wir auch heute hier gleich noch. Und Kollege Moritz Metz war auch, den habe ich getroffen, der hat dort ein Ausstiegsprogramm für Geheimdienstmitarbeiter kennengelernt. Das stellen wir heute auch vor.
Diese Sendung also ganz im Zeichen des Chaos Communication Kongresses. Außerdem reden wir noch darüber, wie man Landkarten für Flüchtlingscamps erstellt. Und natürlich haben wir auch wieder Netzmusik für Sie. Da erlauben wir uns noch einen kleinen Rückblick. Die Netzmusikplattform Jamendo hat Jasmine Jordan aus Los Angeles zu den Newcomern des Jahres 2015 gewählt, was unter anderem auch daran liegen könnte, dass ihr Song Possibilities mehrere Wochen lang die Downloadcharts bei Jamendo angeführt hat. Und das Stück hören wir jetzt.
Me and I get my
Kreuzband Topic.
Wir haben es gerade in Nachrichten gehört. Gestern zu Silvester gab es Terrorangst in München. Vorgestern gab es kein Silvesterfeuerwerk in Brüssel. Es wurde abgesagt, nachdem in dieser Woche zwei Verdächtige vor Ort festgenommen wurden. Sie hatten, so die Vermutung, Anschläge wie am 13. November letzten Jahres in Paris geplant.
Und diese Ereignisse an jenem Novembertag gelten als die schlimmsten Attacken in Europa seit den Zuganschlägen in Madrid 2004. Das Jahr 2015 wird wohl als ein Jahr des aufflammenden Terrorismus in die französische Geschichte eingehen und vielleicht auch als das Jahr, in dem Frankreich endgültig zum Überwachungsstaat wurde.
Insgesamt kam es zu 5 Anschlägen und Zwischenfällen mit terroristischem Hintergrund bei unserem Nachbarn. Der französische Staat reagiert mit mehr Rechten für die Geheimdienste und einer breit angelegten Überwachung des gesamten Internetverkehrs.
Die wird jedoch nicht widerstandslos hingenommen. Aktivisten wie die von La Quadrille du Net kämpfen gegen die neuen und alten Überwachungsgesetze. Wir hören gleich, was Adrien Charmet von La Quadrille du Nett dazu zu sagen hat. Vorher hat Matthias Finger noch einmal die Ereignisse des letzten Jahres zusammengetragen.
7. Januar 2015. Zwei schwer bewaffnete Brüder dringen in die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo ein. Im Osten von Paris, dort wo früher mal die Bastille stand. Gegen 11.30 Uhr eröffnen sie das Feuer. 11 Menschen sterben im Kugelhagel der Kalaschnikow-Maschinengewehre, Kaliber 7,62 mm. Laut Statistik ist Frankreich jetzt das zweitgefährlichste Land für Journalisten, nach Syrien. Vor Jahren hatte Charlie Hebdo Karikaturen des Propheten Mohammed gedruckt. Die Terroristen wollten endlich Vergeltung.
Kaltblütig, entschieden und effizient sollen die Attentäter gehandelt haben, so die Polizei. Sie sollen die Journalisten mit Namen gerufen haben, um sicher zu sein, dass sie die Richtigen töten.
Der Herausgeber des Magazins wurde im Netz zur Fahndung ausgeschrieben von fanatischen Islamisten. Sein Personenschützer stirbt mit ihm. 2 Tage später werden Geiseln in einem jüdischen Supermarkt ermordet und eine Polizistin. Frankreich im Schock. Die Regierung stellt den Geheimdiensten einen Blankoscheck aus mit einem Massenüberwachungsgesetz. Daten aus privaten Rechenzentren dürfen legal angezapft und automatisiert ausgewertet werden, um verdächtiges Verhalten herauszufiltern. Das Argument? Die Polizei hätte so vielleicht die schweren Angriffe verhindern können. Trotzdem enthauptet ein Angestellter im Juni seinen Chef. Seinen Arbeitsplatz, seine Gasfabrik will er in die Luft jagen, IS-Style. Und im August wird in einem französischen Schnellzug ein bewaffneter Islamist überwältigt durch zufällig anwesende Amerikaner.
Wir haben alle vor uns hingedöst, als wir das Geräusch eines Gewehres hörten. Unser Freund ist direkt auf den Täter zugerannt und hat ihn verprügelt. So haben wir ihn unter Kontrolle gebracht.
Frankreich ist beliebt bei Islamisten. Das französische Militär fliegt Einsätze gegen den Islamischen Staat. Auf dessen Seite wiederum kämpfen aber auch 1700 junge Franzosen. Ein strategischer Vorteil, wenn der Terror nach Europa gelangen soll. Junge Migranten fühlen sich in Frankreich oft als Bürger zweiter Klasse.
In Paris haben sich gleich an mehreren Orten Schießereien und Explosionen ereignet. Offenbar wurden mehrere Menschen getötet. Das gab die Polizei bekannt.
Am 13. November 2015 werden 130 Menschen ermordet. In Bars, Restaurants und einem Konzertsaal. Der Befehl kam von ganz oben, von den Führern des Islamischen Staates.
In einer gesegneten Attacke nahm eine Gruppe von Gläubigen die Hauptstadt der Abscheulichkeit und der Perversion zum Ziel. Die Hauptstadt, die das Banner des Kreuzes in Europa trägt. Paris.
Heißt es im Bekennerschreiben. Der Terrorismus ist in Europa angekommen, schlagkräftig und komplex. Der französische Staat will seine Bürger schützen und ruft den Notstand aus. Rechtsstaatliche Prinzipien werden ausgesetzt. Bis zum heutigen Tag.
Und welche Auswirkungen das auf die französische Gesellschaft und Politik hat, besprechen wir gleich mit Adrien Charmet vom französischen netzpolitischen Verein La Quadrature du Net.
Vorher aber Musik von Chris Gagnon.
Leah, I gotta see ya. You're prettier than any girl in Korea.
Chris Gagnon war das mit Lia, ein sehr produktiver Musiker übrigens, der allein im letzten Monat 3 Alben herausgebracht hat. Und falls Sie die alle hören wollen, gibt es den passenden Link dazu auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ja, und wir sprechen hier gerade über die politische Situation in Frankreich. Nach den Terroranschlägen des letzten Jahres wurde dort das Notstandsgesetz ausgerufen und gilt immer noch und die Überwachungsbefugnisse der Geheimdienste stark ausgeweitet.
Die ganz reale Gefahr dabei, dadurch wird die Demokratie ausgehöhlt. Als erstes haben das die Umweltaktivisten zu spüren bekommen. Sie wurden während des Klimagipfels im Dezember 2015 unter Hausarrest gestellt, aufgrund eben dieses Notstandsgesetzes, das ja eigentlich zur Terrorabwehr gedacht war.
Man fühlt sich an die USA erinnert, die nach den Terroranschlägen vom 9. September 2011 den sogenannten Patriot Act beschlossen haben. Eigentlich eine zeitlich begrenzte Reaktion, die Bürgerrechte zur angeblichen Terrorabwehr einschränkt, aber mit leichten Veränderungen bis heute gilt.
Macht Frankreich wirklich dieselbe Entwicklung durch? Man möchte fast sagen, macht Frankreich denselben Fehler? Das wollten wir von Adrienne Chamé wissen, die für die netzpolitische Organisation La Quadrature du Net arbeitet.
Yes, it seems to be the same mistake that United States did 15 years ago because.
Ja, es scheint derselbe Fehler wie vor 15 Jahren zu sein. Die Logik der Regierung scheint zu sagen, der Feind ist im Land. Sie setzen die Bevölkerung mit Überwachung unter Druck, mit IMSI-Catchern, kleinen Geräten, die alle Metadaten von Mobiltelefonen speichern. In allen Netzwerken wird überwacht, um das kleinste Detail mit einem Algorithmus aufzuspüren. Trotzdem weiß man in einem Staat im Ausnahmezustand nicht, ob der Nachbar gefährlich oder ungefährlich ist. Aber es gibt tausende Menschen unter Hausarrest, Polizeidurchsuchungen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Polizei kommt in deine Wohnung, macht mit ihrem Equipment deine Tür kaputt. Nur 2 Tage nach den Attentaten im November. Das Erste, was die Regierung gemacht hat, war Bomben nach Syrien zu schicken. Ohne Ergebnis. Es geht nur darum, eine starke Reaktion zu zeigen.
Glauben Sie, dass diese Gesetze noch rückgängig gemacht werden oder auch die politische Stimmung?
Probably it could be possible if the constitutional revision.
Wahrscheinlich ist es noch möglich, wenn das Parlament die Verfassungsänderungen ablehnt. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, aber bei einer Revision geht es um eine Art Verzicht auf Staatsangehörigkeit für manche Leute, die 2 Nationalitäten haben. Wir haben eine sehr starke Debatte in Frankreich darüber, wie die Regierung auf die Attentate reagiert hat. Wenn sich die Bürger entscheiden, ruhig zu bleiben und überlegte Antworten auf die Anschläge zu haben, und die Parlamentsmitglieder anfangen zu opponieren, kann man noch umkehren. Es wäre gefährlich, den rechten Nationalisten in allen Punkten zu folgen. Die Forderung nach der Abschaffung einer doppelten Staatsangehörigkeit ist sehr rückständig. Es ist gefährlich.
Very dangerous for us.
Die rechtsextreme Front National hat sich als Gegner zu dem Antiterrorpaket positioniert. Ist das dann nicht ein gefährlicher Mitkämpfer im Kampf für ein freies Netz?
Yes, the far right party Front National always.
Der Front National sagt immer, dass sie für Frieden sind, online und offline. Aber tatsächlich haben die Parlamentsmitglieder des Front National nichts dafür unternommen. Im Europäischen Parlament haben sie für Überwachung und die Speicherung von Fluggastdaten gestimmt. Es gibt 2 Diskurse. Einer für die Medien. Wir sind für die Freiheit des Internets und dann die Realität. Wenn sie an der Macht sind, in Städten, im Parlament, dann votieren sie für Überwachung.
Die Enthüllungen von Edward Snowden 2013 haben ja in Frankreich nicht zu einer Regulierung der Geheimdienste geführt, sondern zu einer gesetzlichen Legitimation von Überwachung. Welche Rolle können in diesem Zusammenhang Whistleblower oder öffentliche Aufklärung, wie zum Beispiel von Quadrature du Net, spielen?
That's very ironic, but because the first thing the French government did after the Snowden revelation.
Das ist sehr ironisch, denn das Erste, was die französische Regierung nach den Snowden-Leaks gemacht hat, war, dass sie der Polizei erlaubt hat, auf alle von Internet-Service-Providern erfassten Metadaten zuzugreifen. Die Überwachungsgesetze waren eine Antwort auf die Snowden-Dokumente. Man will einen Gesetzesrahmen für die Überwachung haben. Aber die Wahrheit ist, dass damit illegale Praktiken der Geheimdienste legalisiert werden. Sie sagen, dass Snowden illegale Überwachung publik gemacht hat. Was er tatsächlich getan hat, ist, die massive, wirklich massive geheimdienstliche Überwachung offenzulegen. Für uns sind die neuen Gesetze nicht in Ordnung. In denen werden auch Whistleblower hart verurteilt, die Überwachung anzeigen, selbst wenn sie illegal ist. Die Situation für Whistleblower in Frankreich ist sehr gefährlich. Wir hoffen, dass die europäische Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse die Whistleblower schützen wird.
And we hope that the European regulation about trade secrets will be more protector for whistleblower.
Werden diese Dinge, die jetzt gerade in Frankreich passieren, was die Überwachung angeht, auch in EU oder international eine Auswirkung haben? Also werden sich da vielleicht die Politiker ein Beispiel dran nehmen und das auch dann auch genauso machen?
Yes, it's a problem because France is the self-called country of human rights and we know since some months that...
Ja, das ist ein Problem. Frankreich nennt sich selbst das Land der Menschenrechte und wir wissen seit einigen Monaten, dass sich andere Länder ein Beispiel an uns nehmen. Zum Beispiel Tunesien. Da hat man vor wenigen Monaten auch ein sehr hartes Antiterrorgesetz verabschiedet, nach dem Motto, was Frankreich kann, können wir auch. Vor wenigen Tagen hat China gesagt, dass sie auch ein Antiterrorgesetz wie die Franzosen haben. In Europa gibt es einen engen Austausch, zum Beispiel mit Großbritannien, wenn es um den Angriff von Verschlüsselungstechnologien geht. Beide Länder legitimieren ihr Vorgehen mit dem des anderen. Und auch andere europäische Länder werden nachziehen. Denken Sie nur an die Fluggastdatenspeicherung auf EU-Ebene. Im Europäischen Parlament hat man sonst die Bürgerrechte hochgehalten. Auch da hat Frankreich nach den Anschlägen im November viel Druck auf das Parlament ausgeübt. Das macht uns Angst, ja.
We are very afraid about that, yes.
Glauben Sie, dass dieser Protest oder diese Arbeit internationalisiert werden muss oder kann das tatsächlich auf Staatenebene geklärt werden?
It's very important to communicate between all.
Wir müssen zusammenarbeiten, damit wir auf demselben Kenntnisstand sind und wissen, was in den Nachbarländern passiert. Gerade in der EU arbeiten die Regierungen sehr eng zusammen. Das müssen wir auch machen, um die Freiheit zu verteidigen. Wir mobilisieren, indem wir Gesetzestexte analysieren und die Analyse veröffentlichen. Es ist wichtig, dass die Leute in Frankreich und Europa verstehen, was tagtäglich um sie herum passiert.
Being able to understand what it happens every day.
So, es gab hier bei uns in Deutschland gerade einen Artikel, wo gesagt wurde, es unter den 20 Top-Nachrichtenthemen war keins, was irgendwie mit Netz zu tun hatte. Glauben Sie, dass man tatsächlich diese Arbeit machen kann, ohne die Unterstützung eines breiten Teils der Bevölkerung?
It's hard to do our work.
Es ist hart ohne die Unterstützung der Bevölkerung. Aber wir können nicht sagen, dass wir diese Unterstützung nicht haben. Die meisten Leute haben einfach keine Ahnung von diesem Thema. Die Mainstream-Medien berichten nicht über Online-Freiheiten. Für uns ist es wichtig, die Stimme zu sein, die diese Freiheiten verteidigt und eine Stimme vor der Regierung. Und jetzt, wo Frankreich im Ausnahmezustand ist, ist es sehr schwierig für uns, mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Wir sind eine kleine Stimme, aber wenn man einen anderen Diskurs wünscht, sind wir hörbar. Und wir glauben, dass wir wachsen werden und mehr Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werden, wenn wir erst einmal ein paar Prozesse gewonnen haben. Wenn man die Leute nach Überwachung fragt, denken sie immer noch, sie werden nicht überwacht. Es ist jemand anderes. Man selbst ist ja so unschuldig und hat nichts zu verbergen.
Was sind denn die Hauptaufgaben für 2016?
We hope that the campaign for the presidential election in France for 2017 will be the
2017 sind Wahlen in Frankreich. Nächstes Jahr ist die Zeit, in der die Politiker ihre Positionen überdenken können. Das Problem des Ausnahmezustands in Frankreich wächst. Manche Politiker beginnen die Situation anzuzweifeln. Ich hoffe, dass sie von dem Terrorkurs abweichen und beginnen zu reflektieren.
To be more quiet and to start to have a reflection about that.
Ich habe ja nichts zu verbergen. Trotz jahrelanger politischer Arbeit verschiedener Netzaktivisten scheint sich diese Meinung hartnäckig zu halten. Adrien Chamet war das von der Organisation La Quadrature du Net aus Frankreich über die schwierige politische Arbeit in einem Land, das sich durch Terrorangst in die Überwachung drängen lässt.
Wir haben das Interview auf dem 32. Chaos Communication Congress aufgezeichnet, auf dem Adrien Chamet einen ausführlichen Vortrag zu dem Thema gehalten hat, in dem die Gesetzesänderungen auch nochmal ganz genau erklärt werden. Eine Videoaufzeichnung davon finden Sie bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de und was Sie dort auch finden, ist die nächste Netzmusik, die ist von The Lost Sugar. We just tryna keep it pimpin'. We just tryna keep it pimpin'. Shots of the vixens. We just trying to keep it pimping. We just trying to keep it pimping. Bad bitch, the sense day. Damn girl, you moving there. You got ass at the end of the day. I'm trying to
trying to leave with you and I. I'm like, is you gonna love me? Cause girl, I need you. Like, is you gonna fuck me? Good. Please believe. Baby, I just want your love for the night. I'll give you more if you handle it right. Baby, don't worry, I got what you need. Come with me. Come with me. Sex in many ways, in many places. Now you wanna take a partner. I'll tie you up, girl, and give you my pin. Dress you down, let me fit. Baby, I just want your love for the night. I'll give you more if you handle it right. Baby, don't worry, I got what you need.
The Lost heißt dieses Stück und ist deutlich von aktuellen R&B-Größen wie Drake, Frank Ocean und The Weeknd beeinflusst. Nicht nur musikalisch, auch thematisch geht es natürlich um das eine, die euphemistisch und blumig beschriebene Liebe nur für eine Nacht. Und ich hoffe, oder wir hoffen, nicht Markus, unser Verhältnis zu Tim Wiese, der ist nämlich jetzt hier, hält ein bisschen länger.
Breitband, Medien und Meinungen.
Wie gesagt, heute mit Tim Wiese. Herzlich willkommen.
Und bei uns geht es ja auch immer nur um das eine, ne?
Natürlich, es geht immer nur um das eine, um die Medien und Meinungen. Und da geht es heute um eine Fehlermeldung. Was man vielleicht kennt im Netz, ist die 404. Wenn man auf eine Seite stößt, die es gar nicht mehr gibt, dann wird einem diese Zahl manchmal angezeigt. In Zukunft soll es noch eine neue, weitere Fehlermeldung geben, die allerdings an Brisanz birgt. Welche?
Ja, diese neue Fehlermeldung, die trägt dann die Ziffern 451. Sie soll erscheinen, wenn eine Internetseite aus rechtlichen Gründen nicht erreichbar ist. Neutral umschrieben. Man könnte auch sagen, 451 zeigt, dass die Seite zensiert wird. Statuscode nennt man solche Meldungen. Sie sind praktisch eine maschinenlesbare Info von einem Server, was dieser mit einer Anfrage anstellt und ob es bei der Verarbeitung Probleme gibt. Nur dann wird einem so ein Statuscode überhaupt angezeigt. Der neue Code geht zurück auf eine Initiative von Tim Bray. Der Softwareentwickler will, dass in Zukunft schön transparent ist, wenn durch Gesetze oder politische Entscheidungen Seiten gesperrt werden. 451, da klingelt es vielleicht jetzt bei einigen. Tatsächlich ist die Zahlenfolge nicht zufällig gewählt. Sie ist angelehnt an den Roman Fahrenheit 451. In dem Buch von Ray Bradbury geht es um einen Staat, in dem es verboten ist, Bücher zu besitzen oder zu lesen. Seitenbetreiber oder Internetprovider können die drei Zahlen ab sofort anzeigen, auch als so eine Art politisches Statement gegen Zensur. Allerdings wird das totalitäre Regierungen nicht kümmern, denke ich mal. Sie können nämlich die Verwendung von 451 einfach verbieten.
Verklagt den Staat, das ist der Name eines neuen Portals, das in dieser Woche beim Chaos Communication Kongress vorgestellt worden ist. Tim, was steckt dahinter?
Es geht um das Informationsfreiheitsgesetz. Das regelt, dass jede Bürgerin oder jeder Bürger Einblick in interne Dokumente von Behörden nehmen kann. So soll für mehr Transparenz gesorgt und Korruption vorgebeugt werden. Nur funktioniert das leider nicht immer so ganz reibungslos. Es gibt Behörden, die blockieren. Deshalb will die Open Knowledge Foundation mit dem Portal Wege aufzeigen, wie man das Recht auf Informationen einklagen kann und dabei Unterstützung bekommt. In Zukunft soll es beispielsweise eine Möglichkeit für Crowdfundings auf der Seite geben, da die Klagen teilweise mit Kosten von über 1.000 Euro verbunden sind. Außerdem wird es auf der Plattform Berichte über aktuelle Informationsfreiheitsverfahren geben.
Und damit sicherlich für das ein oder andere Thema hier bei Breitband sorgen. Hate Speech bei Facebook und Twitter, das war ja eines der großen Themen im vergangenen Jahr, das immer wieder auftauchte. Aber das Netz kann auch empathisch sein, wie wir gestern Abend erleben durften, als der Twitter-Hashtag "Ein Elefant für dich" auf einmal zum Trend wurde. Wie ist der entstanden?
Ja, er bezieht sich auf den ergreifenden Blog-Eintrag einer Berliner Mutter, die sich von ihrer kleinen Tochter verabschieden musste. Kaiserinnenreich heißt der Blog, in dem die Journalistin Mareike Kaiser über ihr Familienleben schreibt und über ihre beiden Töchter berichtet. Kaiserin 1 und Kaiserin 2 nennt sie die beiden. Kaiserin 1 ist mit einer Behinderung zur Welt gekommen. Mittwoch ist sie im Alter von 4 Jahren gestorben. In dem Blogbeitrag zitiert ihre Mutter aus dem Lied "Ein Elefant für dich" von Wir sind Helden. Da heißt es: "Ich werde riesengroß für dich, ein Elefant für dich. Ich trage dich Meilen weiter übers Land und am Ende des Wegs, wenn ich muss, trage ich dich über den Fluss." Das hat viele Menschen berührt. Sie alle wollen der Familie unter dem Hashtag "Ein Elefant für dich" Trost spenden und posten deshalb Bilder von den starken Tieren, gezeichnete, fotografierte oder eigens gebastelte. So zeigt sich dann doch nach so einem unglaublich traurigen Ereignis, dass es auch viel positive Kraft und Unterstützung durch das Internet gibt, auch wenn es manchmal nur Gesten oder Gedanken sind.
Und darum sind wir auch so gerne im Netz unterwegs. Vielen Dank, Tim, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort finden Sie auch die folgende Musik. Die kommt aus Berlin, der Hauptstadt der Prokrastination. So wird sie zumindest vom Duo Decoder bezeichnet. Welche Auswirkungen dieser Umstand auf die Entstehung ihrer ersten EP Colorit genommen hat, das wissen wir nicht. Jedenfalls haben sie diese nun endlich veröffentlicht. Und davon spielen wir Caracas, einen Track, der in einer Vorversion einmal Gütersloh geheißen haben soll.
You're calling me out when I was more than alone, and when you sift through the attic counting all my stones, it's getting so hard to live in. But I remember
Besprechung.
Im größten Flüchtlingscamp der Welt in Dadaab in Kenia leben 300.000 Menschen unter ärmlichsten Bedingungen. In Jordanien sollen insgesamt rund 1,5 Millionen Camps untergebracht sein. Eigentlich sind diese Camps als Provisorium gedacht, für viele wird es aber ein dauerhaftes Zuhause. Neben Zelten gibt es dort auch Schulen, Läden, Krankenhäuser wie in ganz normalen Städten. Aber wie findet man sich da zurecht?
Eine Möglichkeit ist die sogenannte OpenStreetMap, eine Karte, die aus frei verfügbaren Geodaten gezeichnet wird und für jedermann nutzbar ist. Weil normales Kartenmaterial urheberrechtlich geschützt und teuer ist, sammeln Freiwillige aus der ganzen Welt GPS-Koordinaten und Luftbilder mit Straßennamen, Gebäuden und Parks und führen sie zu einer frei zugänglichen Karte zusammen. Wie aber mappt man ein Flüchtlingscamp? Darüber haben wir mit Frederik Ramm gesprochen von der Geofabrik, die sich im OpenStreetMap-Projekt engagiert. Und wir haben ihn als erstes gebeten, das Ganze mal an einem Beispiel zu erklären.
Ja, Flüchtlingscamps, da gibt es natürlich so ganz verschiedene. Also es gibt solche, die sind praktisch, da kommt das UN-Flüchtlingshilfswerk und sagt, wir bauen jetzt hier mal ein ordentliches Camp hin mit Kapazität für 10.000 Leute und da brauchen wir die und die Strukturen. Da wird das natürlich am Rechner schon von vornherein geplant. Und dann kann das durchaus auch sein, dass das ist in der Vergangenheit passiert, zum Beispiel in Jordanien, dass dann Mitarbeiter vom Flüchtlingshilfswerk sagen, hey, wir können das doch auch bei OpenStreetMap diese Daten reinbringen. In dem Fall ist das natürlich nicht so, sag ich mal, von den Bürgern oder Bewohnern selber gemacht, sondern mehr von den Machern des Camps. Wenn ich jetzt ein Flüchtlingscamp mappen würde, wo ich selber physisch Zugang habe, dann würde ich eventuell, also falls ich aktuelle Luftbilder habe, würde ich die verwenden, um das ganz erstmal grob einzuzeichnen. Dann vor Ort hingehen und erfassen, okay, wo sind zum Beispiel, gibt es da bestimmte Viertel, in denen bestimmte Volksgruppen eher untergebracht sind, wo sind die religiösen Andachtsstätten und so weiter, Sachen, die man nicht aus dem Bild erkennen kann. Man kann aber auch komplett ohne Luftbild mit GPS oder wenn man nicht mal ein GPS hat, dann einfach nur, indem man halt ungefähr einzeichnet, ja, da hinten ist ungefähr dieses Gebäude und da ist diese Moschee und so. Das muss ja nicht 100% perfekt sein. So eine Karte dient ja der Orientierung. Und wenn das Haus jetzt nicht ganz super exakt auf den Meter genau da eingezeichnet ist, sondern ich nur ungefähr weiß, in der Richtung ist die Moschee, dann ist das ja auch schon hilfreich.
Haben Sie ein gutes Beispiel parat, wo das schon sehr gut funktioniert, wo man sozusagen anhand dieser Karte sich das Flüchtlingscamp gut vorstellen kann?
Also abgesehen mal von diesen, wo praktisch echt Planungsdaten in OpenStreetMap reingeflossen sind, gibt es ein ganz interessantes Beispiel, und zwar ist das in Calais, dieses Dschungelcamp, aber jetzt nicht die Fernsehsendung gemeint, sondern das heißt wirklich so, the Jungle. Und das ist ein illegales Camp, wo mittlerweile über 6.000 Leute leben. Es wird aber von den Franzosen toleriert. Und das ist im Wesentlichen selbst organisiert, selbst verwaltet. Und da gibt es tatsächlich, das ist für jeden zugänglich, vielleicht gefährlich dahin zu gehen, aber nicht verboten. Jeder Franzose kann da einfach auch hin und rumspazieren. Und da gibt es tatsächlich ein paar hauptsächlich Franzosen und nicht dort wohnende Flüchtlinge, die dieses Camp gemappt haben. Das ist also bei OpenStreetMap schon verzeichnet. Hier sind die Zelte von den Kurden und da sind die Zelte von den Leuten aus Jordanien und irgendwelche Moscheen und sogar einzelne Läden sind dort eingezeichnet. Natürlich, das ist dann ganz witzig, weil bei OpenStreetMap verwendet man natürlich bestimmte Auszeichnungen für bestimmte Dinge, für zum Beispiel für einen Supermarkt. Und dann haben die Leute, die das Flüchtlingscamp gemappt haben, dort natürlich die gleichen Auszeichnungen benutzt, die man jetzt auch benutzen würde, um den lokalen Tante-Emma-Laden zu mappen. Und man sieht das dann auf der Karte und sieht dieses typische Supermarkt-Symbol und stellt sich natürlich sofort vor, da ist so wie ich das hier kenne, von mir um die Ecke ein Supermarkt. In Wahrheit ist das wahrscheinlich jemand, der einfach einen Tisch rausgestellt hat und 2-3 verschiedene Waren verkauft. Aber im Grunde wird halt dieser Mechanismus von OpenStreetMap da auch benutzt, um das abzubilden.
Im Optimalfall entstehen ja diese Karten von unten, also bottom-up sozusagen. Und die Flüchtlinge oder die Bewohner der Camps machen im Optimalfall auch mit. Wonach wird eigentlich ausgewählt, was jetzt in diese Karte hineinkommt? Geht es danach, was die Leute selber für wichtig erachten, was sie gern drin haben wollen?
Bei OpenStreetMap kann jeder alles eintragen. Das heißt, jeder entscheidet selber, was er wichtig findet. Es gibt natürlich bestimmte, man sagt halt, okay, um einen Supermarkt einzutragen, sollten die folgenden Bedingungen erfüllt sein. Ja, irgendwas muss mindestens die und die Kategorie, die und die Kriterien erfüllen, um ein Supermarkt zu sein. Aber letzten Endes kann jeder alles erfassen. Und die Entscheidung, was auf der Karte erscheint, die wird an einer anderen Stelle getroffen. OpenStreetMap ist im Grunde eine sehr große Datenbank, wo alles Mögliche drin sein kann. Und wenn Sie auf openstreetmap.org, auf die Webseite gehen, dann sehen Sie da bestimmte Dinge auf der Karte. Und irgendjemand hat die Entscheidung getroffen, die und die und die Sachen werden in dem und dem Maßstab angezeigt, ja oder nein. Wenn man weiter reinzoomt, sieht man vielleicht noch mehr. Das hindert aber niemanden daran, eine spezielle Kartenansicht zu entwickeln, die vielleicht Dinge, die für den Flüchtlingscamps besonders wichtig sind, besonders hervorhebt. Also da gibt's auch spezielle Kartenansichten, eine sogenannte Humanitarian-Karte, auf die man umschalten kann auf OpenStreetMap, die einen anderen Fokus setzt, wo halt andere, sag ich mal so, keine Ahnung, Kinos oder sowas halt dann nicht so wichtig sind und eher unter den Tisch fallen und andere Sachen wie zum Beispiel eine Frischwasserstelle eher prominenter angezeigt wird.
Wie kommen denn nun die Bewohner der Camps an die Daten ran und können Sie auch beobachten, dass das wirklich eine praktische Wirkung hat, dass man sich dort besser zurechtfindet oder das vielleicht auch sozusagen harmonisierend wirkt?
Die meisten Flüchtenden haben ja irgendeine Art von Smartphone, ein Android-Phone oder ein iPhone oder sowas. Und da gibt es zahlreiche OpenStreetMap-Applikationen, wo tatsächlich die Daten auch täglich aktualisiert werden, wo man sich also stets aktuelle OpenStreetMap-Daten auf seinem Smartphone verschaffen kann und runterladen kann. Und die werden auch von Flüchtenden genutzt. Inwiefern das jetzt benutzt wird, um tatsächlich im Camp selber den besten Ort zu finden, wo ich jetzt vielleicht Obst kaufen kann oder so, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass da schon sehr stark auch Mundpropaganda eine Rolle spielt. Insbesondere, weil anzunehmen ist, dass eine ganze Menge Dinge, die gerade in so einem Camp wie in Calais für die Flüchtenden wichtig sind, vielleicht halb oder illegal sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine illegale Apotheke, wo ich Dinge einkaufen kann, die ich brauche. Solche Sachen auf OpenStreetMap einzuzeichnen, das ist vielleicht gar nicht im Interesse der Leute da, weil es sonst dazu führt, dass diese Apotheke geschlossen wird. Und manchmal ist es auch so, dass man befürchten muss, dass wenn bestimmte Dinge öffentlich sind, dass die dann vielleicht Ziel von Angriffen werden könnten oder so. Das heißt, da ist durchaus auch eine gewisse Dämpfung. So, ich bin schon ein großer Fan von OpenStreetMap und finde das toll, wenn da alle mitmachen. Aber gleichzeitig muss man schon auch sehen, dass es einige Sachen gibt, für die OpenStreetMap vielleicht gar nicht ganz das richtige Vehikel ist.
Wir hatten die Diskussion ja auch hier in Deutschland mit den Flüchtlingsunterkünften, die gemappt worden sind. Welche Gefahren sind denn da eigentlich auch verbunden mit OpenStreetMaps?
OpenStreetMap fühlt sich schon sehr stark der Realität verpflichtet. Wir sagen, wir mappen alles, was wir sehen, alles, was man feststellen kann, wenn man vorbeiläuft. Das kann man auch auf der Karte eintragen. Das heißt natürlich, dass wenn ich irgendwo vorbeilaufe und da ist offensichtlich eine Flüchtlingsunterkunft, dann kann ich das auch mappen bei OpenStreetMap. Da gibt es jetzt niemanden, da gibt es keine Redaktion, die sagt, oh, das darfst aber nicht, das ist zu gefährlich. Solche Informationen können natürlich missbraucht werden von Leuten, die sagen, wo ist denn hier in der Nähe irgendwas, was ich anzünden kann. Das ist eine Sache, die in der OpenStreetMap-Community auch immer wieder diskutiert wird. Inwiefern darf solche Informationen überhaupt öffentlich werden? Trotzdem kann man nicht verhindern, dass irgendwelche Leute das missbrauchen.
Wenn man jetzt solche Karten sieht, hat man das Gefühl, diese Camps, die ja eigentlich vorübergehend sein sollen, werden damit manifestiert auf eine gewisse Weise. Sind Flüchtlingscamps die neuen Städte?
Also das ist natürlich schon so, wenn ich so ein Flüchtlingscamp auf der Karte sehe und das wird mir in der gleichen Weise präsentiert, mir als jetzt nicht Beteiligtem, wird mir auf der gleichen Weise dargestellt wie eine ganz normale Innenstadt mit den gleichen Symbolen für Supermärkten und so, dann verstehe ich das vielleicht auch ein bisschen eher. Ja, dann kann ich mir dann, ich meine, das mag dort vielleicht kein so toll gebauter Supermarkt sein wie bei mir in der Innenstadt, aber der erfüllt ja trotzdem eine ganz ähnliche Rolle in dieser Gemeinschaft da. Und ich kann mir dann vielleicht sogar eher vorstellen, wie das Leben in so einem Flüchtlingscamp ist, wenn das mir mit den vertrauten Symbolen gezeichnet wird. Das kann durchaus sein, dass in den Köpfen der Leute die Sache dann auch eine größere Permanenz bekommt, dadurch, dass sie auf die gleiche Weise eingezeichnet wird wie normale, Anführungszeichen, normale Zivilisationsbauten.
Sagt Friedrich Ramm von der Geofabrik, die sich im OpenStreetMap-Projekt engagiert. Vielen Dank für das Gespräch. Und hier geht's weiter mit Musik aus Toronto von Patrick Sederberg, unter dem Namen Anna Treacle das Stück Missy Mountain veröffentlicht hat.
Und wir gehen nochmal zurück zum Chaos Communication Kongress in Hamburg. Dort treffen sich alljährlich nämlich vermutlich nicht nur Hacker oder Netzinteressierte, sondern auch Geheimdienstagenten. Oder, Markus, was hast du so gesehen?
Ja, das Gerücht ist natürlich immer da. Auch die Geheimdienste sind hier. Aber ich vermute, bei Geheimdienstmitarbeitern ist es wie bei Taschendieben. Man erkennt sie einfach nicht.
Auf jeden Fall soll das aufhören. Das will die Berliner Aktivistengruppe Peng Kollektiv. Und die hat eine Initiative gestartet, Intellixit. Damit will sie Geheimdienstmitarbeiter überzeugen, auszusteigen. Unser Reporter Moritz Metz hat mit den Machern dieses Programms gesprochen, zunächst aber mal nach möglichen Agenten gesucht.
Entschuldigung, Sie wollen hier nicht sprechen?
Nein.
Warum? Arbeiten Sie für den Geheimdienst?
Nein.
Entschuldigung, es heißt ja hier, dass auf dem Kongress auch Geheimdienstmitarbeiter unterwegs sind. Sind Sie einer?
Nein.
Das kann ja jeder sagen. Also wenn Sie einer wären, dann würden Sie es dann auch mir verraten?
Nein. Ich arbeite für keinen Geheimdienst, wenn doch, würde ich es natürlich sagen.
Richtig so, guter Mann, vielen Dank. Arbeitet ihr für den Geheimdienst?
Also ich habe heute meinen Silberhut aus Aluminiumfolie leider zu Hause vergessen, aber eigentlich ja.
Wie ist es bei dir?
Ein Teil dieser Aussagen würde Sie verunsichern.
Also wenn das wirklich Geheimdienstmitarbeiter waren, dann haben sie auf jeden Fall eine ziemlich ausführliche Fortbildung in schwurbeligem Hackerhumor und auch in schwurbeligem Hackeraussehen genossen. Naja, ich weiß nicht so genau. Also da glaube ich, dass der Herr, der hier steht an einem Stehtisch, der blickt so in den Raum, schon eher beim Geheimdienst arbeiten könnte. Der trägt extrem unauffällige Jeans, eine braune Weste, drunter ein Hemd, ist um die 50, Halbglatze, Brille, ein Schnurrbart. Sieht ein bisschen aus wie so ein bayerischer Polizeiwachtmeister. Und das Auffällige, er hat zwei Telefone, das sind aber beides nur so Nokia-Knochen, also so altmodische Telefone, mit denen er gerade angeregt telefoniert, mit einem der Telefone. Und dabei in den Raum guckt, so ein bisschen beobachtend. Ich werde ihn jetzt mal fragen, was sein Beruf ist.
Ich bin Ingenieur, mache Vertrieb und Projektabwicklung im Industriegüterbereich. Aber wenn ich vom Geheimdienst wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht erzählen. Aber ich bin einfach nur ein Besucher, weil mich das Ganze interessiert, die Atmosphäre auch gut finde.
Tja, Bummer hätte aber auch den ihnen oft hier zugeschriebenen Dilettantismus der Geheimdienste bei Weitem übertroffen, wenn sie sich jetzt hier auch noch offenbart hätten. Einer, der sich dabei ganz sicher ist, dass die Geheimdienste wirklich hier Mitarbeiter hinschicken, ist Jean Peters vom Peng-Kollektiv. Ich werde ihn jetzt mal treffen und fragen, warum er sich da so sicher ist und wie er sie davon überzeugen möchte, dass sie ihren Job aufgeben.
Zum einen haben wir unsere internen Quellen, zum anderen ist aber auch logisch, dieses Gebäude ist voller geballtem Wissen und das brauchen die Geheimdienste. Das heißt, wäre schön blöd, niemanden hier zu schicken. Wir wollen die überzeugen, auszusteigen, aber wir wollen die vor allem begleiten dabei. Es gibt viele Menschen, die dort unter großen kognitiven Dissonanzen leiden. Das heißt, ihre eigene Ethik, ihre Wahrnehmung, das, was richtig und was falsch ist, funktioniert nicht mit der Realität, in der sie leben. Und das schafft einen psychologischen Bruchmoment, in dem man eben selber sehr leidet oft und auch unter Korpsgeist und chauvinistischen Strukturen leidet, die dort oft in den verschiedenen Institutionen herrschen. Und da sagen wir, komm, wir helfen dir, ein ziviles Leben wieder aufzubauen.
Was ist denn jetzt genau, ihr habt das auch auf dem Vortrag gesagt, unmoralisch daran, beim Geheimdienst zu arbeiten?
Ich denke, wenn man daran beteiligt ist, Massenbewachung zu machen, also die Grundfesten der Demokratie anzugreifen, Pressefreiheit anzugreifen, Leute abhört, die Anwälte sind, dann können wir davon reden, dass sie ganz aktiv daran arbeiten, Demokratie zu zerstören. Dann kann man auch noch anschauen, wie Metadaten gesammelt werden, dazu genutzt werden, Zivilisten umzubringen, wie im Falle über Deutschland, Rammstein, nach Pakistan oder Afghanistan oder Somalia, wo dann Menschen einfach abgeknallt werden aufgrund von Metadaten, also Körpergröße oder Handynummer oder so. Oder aber auch einfach Gelder und Waffen an Neonazis zu geben, wie NSU in Deutschland. Das sind Fälle, wo man sagen kann, das kann doch so nicht stehen bleiben. Und das wissen die Leute drin auch.
Jetzt seid ihr ja mit eurer Aktion auch relativ plakativ. Ihr seid mit LKWs, die dann beschriftet waren, mit großen Plakaten vor verschiedene Geheimdienstorte auch in den USA gefahren, habt da für eure Initiative geworben. Ihr habt mit einer Drohne Flyer abgeworfen. Man wird nicht ganz den Eindruck los, dass ihr das eigentlich weniger wegen der Geheimdienstmitarbeiter macht, sondern wegen der Publicity. Also, dass Menschen darauf aufmerksam werden, dass Geheimdienste Sachen machen, mit denen ihr nicht einverstanden seid. Was ist jetzt wichtiger?
Ich gebe dir recht, es gibt verschiedene Zielgruppen. Also natürlich sind die Leute, die dort arbeiten, Zielgruppe Nummer 1. Deren Familie und Freunde sind Zielgruppe Nummer 2, weil die haben am meisten Einfluss und können am meisten auch unterstützen bei dem Prozess. Und da wissen wir, wir haben die erreicht. Also wir wissen von internen E-Mails, wir wissen von Leuten, die angesprochen wurden auf Konferenzen und alle wussten, was Intel Exit ist. Das heißt, das hat funktioniert. Dann gibt es aber natürlich die Community von Leuten, die da selber, ich sag mal, auf der Seite des CCC sind sehr viele kritische Geister, die sagen, das kann auch so nicht weitergehen. Und die wollen wir auch inspirieren, zu sagen, man braucht nicht nur Krypto-Partys zu machen und sozusagen immer mit der Angst zu arbeiten und die Angst weiter zu reproduzieren in dem, was man für Aktionen macht, sondern man kann eben auch eine positive Kampagne machen, die auf den Menschen schaut, mit einer konstruktiven Attitüde arbeitet. Was hier passiert, dass Leute reinkommen vom Geheimdienst, ist für uns, finde ich, super. Also ich freue mich sehr darüber, dass die da sind, denn wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Wir können schauen, die gesellschaftlichen Entwicklungen in dem Augenblick, wo es große Brüche gab von gesellschaftlicher Veränderung, war immer, als die Polizei sich auf die Seite der Protestierenden gestellt hat und dann es wirklich dazu gebracht hat, eine Entmächtigung von menschenverachtenden Strukturen zu schaffen. Wir müssen mit den Geheimdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten, beziehungsweise sie auf, wenn es so, man es so platt sagen kann, um unsere Seite bringen. Ja? Sozusagen die Leute wieder zu einer Ethik führen, die sagt, ich stehe wirklich menschlich hinter dem, was ich tue.
Sagt Jean Peters vom Peng-Kollektiv, die mit der Initiative IntelExit Geheimdienstmitarbeiter vom Ausstieg überzeugen wollen. Und ob das jetzt wirklich stimmt, dass hier welche unterwegs sind, Geheimdienstmitarbeiter, das frage ich jetzt nochmal nach bei Falk, einem der Pressesprecher des Chaos Computer Clubs.
Naja, nach den WikiLeaks-Enthüllungen wissen wir eigentlich relativ genau, dass sie hier unterwegs sind. Wobei, ist ja auch naheliegend, das ist eine der größten, sagen wir mal so, Hacker-Konferenzen, Security-Konferenzen, die so weltweit stattfinden. Und natürlich versuchen die hier auch so ein bisschen mitzukriegen, was die Szene so macht, wie sich das Ganze entwickelt. Also natürlich sind die hier auch unterwegs, aber natürlich nicht die Mehrheit.
Zumindest könnten sie vielleicht hier auch mal einen Workshop halten und sich dann den Fragen stellen.
Wer? Die Geheimdienste? Ja, ich glaube, wenn Geheimdienste versuchen würden, hier einen Workshop zu halten, würde das böse, böse nach hinten losgehen.
Ein Beitrag von Moritz Metz über die Initiative IntelExit, der Aktivistengruppe Peng-Kollektiv Geheimdienstmitarbeiter dazu zu bewegen, ihren Job zu quittieren. Wir quittieren jetzt unseren Job, aber nur für heute. Breitband ist am Ende. Nach uns die Nachrichten und die Sendung 1.
Und wir verabschieden uns mit einer letzten Netzmusik, die kommt von Luke John, von dem wir nicht viel sagen können, außer dass er auch offenbar in Singapur lebt und das muntere Popstückchen When She Walks geschaffen hat, das wir zum Abschluss noch hören. Unsere Namen sind Markus Richter und
Vera Linz.
Wir wünschen ein frohes Jahr und sagen Tschüss.
Tschüss.
She walks.